Screamshots, der Podcast rund um Flüche, Serienkiller und Grusel.
Mit allem, was die Knie zum Schlottern bringt und die Haare zu Berge stehen lässt.
Herzlich willkommen bei Screenshots zu einer Sonderausgabe, denn es ist Halloween und da kommen sie wieder aus ihren Gräbern. Zombies, Vampire, Werwölfe und natürlich auch Lukas und Philipp. Wir reden heute ganz originell über Horrorfilme.
Auferstanden von den Toten. Genau, wir hatten mal diese unheimlich kreative Idee, an Halloween über Horrorfilme zu quatschen. Mhm. Aber wir machen das mit einem kleinen Kniff und zwar... hat das Horrorgenre ja ganz schön viele Subgenres. Mhm. Und wir haben uns 15 Subgenres mal rausgesucht, die so halbwegs populär sind. Und die haben wir ja vorne in unserem Kürbis versteckt. Und wir werden heute von diesen 15 Stück 5 ziehen. Und jeder kürt dann aus diesem Genre seinen Favoriten. Also man kann auch mal über andere Filme reden oder was macht das Genre vielleicht aus, so. Genau, die übrig bleiben, die werden dann in den nächsten Jahren abgefrühstückt. Also die verwesen dann jetzt weiter in dem Kürbis. Genau,
im Kürbis bis nächstes Jahr, der sieht dann bestimmt witzig aus. Es wird auf jeden Fall spannend, weil es bestimmt Genres gibt oder Subgenres, die man besser kennt oder besser mag als andere.
Absolut,
also ja. Es sind da ein paar Dinger sind da drin, auf die ich mich freuen würde. Ein paar sind da drin, wo ich ein Fragezeichen hätte und ein paar, wo ich denke, hoffentlich kommen die nicht dran. Werden wir sehen, ich habe es nicht gefälscht, ich habe es nur ausgeschnitten. Interessant wird auch allgemein immer wahrscheinlich dann so ein Blick über das Genre und was den Horror dieses Genres ausmacht für einen persönlich. Wie ist denn dein Bezug zu Horrorfilmen? Ist das grundsätzlich, wenn man mal übergreifend das Genre betrachtet, ist das ein Genre, mit dem du dich anfreunden kannst, wo du sagst, ja, Horror finde ich gut, habe ich Bock drauf?
Also Horror ist immer noch ein Genre, also als Überbegriff, das ich sehr gern mag. Was ich in der Vergangenheit häufiger konsumiert habe, aber dann natürlich am meisten Spaß macht es, wenn man es mit Freunden oder mit der Frau, Freundin zusammenguckt. Nun ist es so, dass meine Frau überhaupt kein Interesse mehr an Horrorfilmen hat und damals ich schon immer überreden musste, deswegen gucke ich die meistens alleine. Mhm. Und ich komischerweise gucke ich Horrorfilme sehr gern vorm Einschlafen, ich kann dann gut schlafen. Das ist für mich so ein... Ich schlafe auch gern bei Horrorfilmen ein. Also die dürfen da nicht zu traumatisierend sein, aber so, es geht doch nichts über so einen guten, dummen Teenie-Slasher zum Einschlafen. So ein Whodunit, wo man dann auch mitfiebern kann oder mitraten kann. Wer könnte es sein von den hirnamputierten Teenies da?
Ja.
Ja, und es ist, also ich gucke immer noch sehr viel Horrorfilme. Also ich versuche es immer einzuschieben. Wir hatten ja noch zwei auf der Watchlist, die haben wir jetzt leider nicht geschafft. Mhm. Long Legs wollten wir noch sehen, einer der am meist gehyptesten Filme dieses Jahres. Das werden wir aber nachholen, der kommt ja passenderweise an diesem Tag, wenn die Folge erscheint, kommt der on demand raus. Und Smile 2 wollte ich ja gern sehen und du hast dich gespoilert.
Genau.
Also müssen wir das irgendwie nachholen dann.
Ja, aber das ist ein gutes Stichwort, gehypt, weil Horrorfilme gehören zu den Genres, die im Vorfeld sehr oft gehypt werden. Also man hört ja sehr oft, der gruseligste Film, Ohnmachtsanfälle im Publikum, Leute mussten sich übergeben, mussten raustransportiert werden. Bei jedem eigentlich größeren Horrorfilm, der kommt, heißt es ja immer, der gruseligste aller Zeiten. Ja, ja. Und ich finde, ein Problem, was das Genre immer mit sich bringt, ist so eine Erwartung und so ein Problem im letzten Akt. Haben ganz viele Horrorfilme. Also zumindest so auch das, was mich immer so ein bisschen abschreckt bei Horrorfilmen.
Eigentlich immer, ja.
Viele gute Prämissen, wo man denkt, ja, es ist cool oder es ist eine sehr simple Prämisse. Aber wenn es dann darum geht, das aufzulösen, zu erklären, was ist das Monster, woher kommt der Fluch und so weiter, dann ist es oft so, dass man denkt, oh je, diese Auflösung hätte ich lieber gar nicht gehabt. Oder, oder halt auch ganz anders, ein Horrorfilm endet so abrupt mittendrin mit einem Cut und lässt einen so komplett ratlos zurück. Selten finde ich, dass Horrorfilme so richtig befriedigend sind. Weswegen ich jetzt auch selber, im Gegensatz zu dir, wenig Horrorfilme konsumiert habe in den letzten Jahren. Das war früher so zu so Teenie, Anfang so der 20er, klingt so. Meiner 20er war das ein bisschen mehr.
Also vor 50 Jahren.
Vor 50 Jahren, wo ich mit Nosferatu damals im Kino angeguckt habe. Nein, aber da... da war das auch manchmal so ein bisschen Mutprobe. Ne? Also gab es ja auch Filme, wo dann gesagt wurde, so VHS damals wurde rumgereicht.
Was für Filme meinst du spezifisch?
Na, es gab, also ich wer weiß, vielleicht ziehen wir da ja nachher auch noch was. Es gab ja dann diese ersten Splatter-Filme, die es dann in der Videothek gab. Tanz der Teufel, den es dann unter der Hand nur gab. Dann gab es ja dann diese komischen Abwandlungen, wie sowas wie Faces of Death, Gesichter des Todes, was ja so nicht ganz Horror-Genre, aber auch so ein Exploitation Found-Footage-Schrott eigentlich ist. Und da wurde immer viel so, war es oft so Mutprobe, ne? Hält man das aus, so einen Film zu gucken, der ist so gruselig, guckt man den dann bis zum Ende. Nichtsdestotrotz bin ich ein großer Freund von gutem Grusel.
Guter Grusel, ja. Genau. Was macht denn ein Film für dich gruselig?
Ja, da habe ich auf dem Weg hierhin überlegt, was ich immer gut finde, ist so eine gewisse Erdung, also so eine Verortung in der Realität, also dass der Film grundsätzlich ein Setting erstmal aufmacht, wo man sich selber auch wiederfinden könnte, also so ein bisschen Normalität. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Grusel auf der Raumstation oder sowas, aber so der Alltag, Situationen aus dem Alltag, die irgendwie eine gruselige Komponente bekommen oder erhöht werden, dass man denkt, okay, das könnte ich mir auch vorstellen, das könnte passieren, das mag ich mal gerne. Ich mag subtilen Horror. So Slow Burn sagt man dann ja auch manchmal, der so langsam aufbaut. Und natürlich muss der sich entladen, aber was ich gar nicht mehr so mag, ist so krawalliger, also so Krawallhorror, wo die ganze Zeit so auf die Tube gerissen ist, immer laut, es ist ein Jumpscare nach dem anderen, da sind wir beide keine Freunde von.
Überhaupt nicht, nee.
Aber wie gesagt, dieses Subtile, es darf sich, wie gesagt, auch mal entladen, es muss auch ein Jumpscare, sowas muss ja irgendwann kommen, mal so ein Schreck, dass man auch ein bisschen lachen kann danach.
Ja, aber wohl dosiert dann bitte.
Wohl dosierter Horror und so intelligent ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber so ein bisschen cleverer und langsamer Aufbau. So kleine, ich mag so kleinere, subtile, wenn so subtile Momente eingestreut sind. Da ist dann mal ein komisches Lächeln oder die Tür war doch vorher zu in der Szene, sowas halt. Mhm. Ne? So, wo man denkt so. Es gibt viele Filme, die das, vielleicht kommen wir danach auch zu Beispielen, aber viele Filme, die das so echt so im ersten Drittel saugut machen und dann flacht es ganz oft ab. Deswegen,
ja, häufig ja dann, wenn der Grusel oder das Monster oder der Dämon oder was auch immer, dass der Schrecken ein Gesicht bekommt, dann verliert sich ja ganz schnell der Grusel. Gab es mal einen Film, wo du dich so gegruselt hast, dass du den ausmachen musstest? Gab es mal einen Horrorfilm, den du geguckt hast, wo du gesagt hast, nee, das kann ich mir nicht mehr angucken. Das ist mir jetzt zu hart oder das ist mir zu...
Also zu hart hatte ich mal bei A Serbian-Film.
Oh Gott, ja, so, da habe ich mir nur die Prämisse mal durch, ja, das, gehört, also, das möchte ich gar nicht sehen.
Bis zum Ende noch geguckt, aber es gibt so Filme, oder auch jetzt wie heißt der nicht, Mortifier,
Terrifier,
die bringen mir halt gar nicht, da kann man vielleicht sagen, da hat der, ich glaube, der war FX-Specialist, der Regisseur, der vorher selber FX-Effekte, da kann man vielleicht sagen, hey, das ist ein tolles Handwerk, aber mir bringt es nichts, eine Folter- und Todesszene nach der anderen zu sehen, weil das ist so, nicht, dass es abstumpft, aber es langweilt mich dann lieber. Wir haben ja mal über Braindead relativ am Anfang gesprochen, da gucke ich mir lieber einen Braindead an, der auch fies ist, aber der das mit so einem cartoonigen Humor und mit so einer Ödipus-Geschichte noch so irgendwie irgendwas drumrum bastelt, damit das noch irgendeinen Sinn und Zweck hat, auch eine Fallhöhe hat, aber nur Gewalt um der Gewalt willen, das ist so. Aber bringt mir nichts.
Ein kurzer Einschub. Joker 2 geht ja gerade an den Kassen, wie man liest, vollkommen zurecht baden.
Ja.
Und der andere Film mit dem Clown, Terrifier 3, hat Joker jetzt schon an den Kinokassen überholt und hatte ein Budget von 2 Millionen US-Dollar. Mhm. Und Joker hatte ein Budget von 200 Millionen US-Dollar.
Aber ich frage mich da echt so, also es ist lustig, dass es da so ein Publikum das, immer noch oder wieder dafür gibt. Weil das wäre so ein klassischer damals beschlagnahmt Film, ich weiß gar nicht, wie da jetzt der Stand bei den Dingern ist, ob da eine Indizierung oder was auch immer.
Also ich glaube, die kommen hier ungeschnitten ins Kino.
Das ist irre, das ist echt irre.
Sind die so krass? Die interessieren mich null, das muss ich auch ehrlich
das
sagen.
Das Ding ist halt, früher war es bei Indizierung, beschlagnahmt noch irgendwie, ging es immer viel um das, also sozusagen so das, der rücksichtslose Umgang mit menschlichem Leben sozusagen. Ne? Und wenn man sich Filme von damals anguckt, die dann auf dem Index oder heute noch beschlagnahmt sind, ist das ja Pillepalle, ne? Und da sind es halt richtige, ist halt, ich meine, da jede Art, wie man einen Körper zerstören kann, findet darin statt. Und es hat halt, es ist ein Killer-Clown und es hat so ein bisschen eine Überhöhung, aber es hat halt kein nichts drumherum, nichts Künstlerisches, sage ich jetzt mal. Das werden andere vielleicht anders sehen. Aber ich finde, einen Horrorfilm, ich brauche auch Figuren, für die ich mich interessiere. Das ist, ich glaube, Tarantino, da haben wir vielleicht auch in einem Podcast schon mal drüber gesprochen, Tarantino hat das mal gesagt, er mag Stephen King zum Beispiel so gerne. Ich glaube, in einem From Dusk Till Dawn Interview hat er das gesagt. Er mag es, dass Stephen King zum Beispiel die erste Hälfte seines Buches den Alltag der Person, jede Person kriegt erstmal einen Alltag, kriegt erstmal ein Leben, kriegt erstmal irgendwie einen Charakter, man interessiert sich für die und man könnte theoretisch auch die zweite Hälfte über diese Person einfach weiterlesen. Und ab der Hälfte passiert einfach ein total was Krasses mit denen. Aber du kennst die jetzt, du hast die kennengelernt, du magst die im Idealfall.
Ja.
Und das will ich eigentlich bei einem Horrorfilm auch haben, im Idealfall, dass ich Angst habe, dass der Person was passiert. Das bringt mir ja nichts, wenn ich denke, ja gut, tschüss, also wenn die zerhackt wird.
Meistens so ist das der Fall. Also ja, ich muss sagen, ich würde da eine Ausnahme für die ganzen Slasher-Filme vielleicht machen, weil das ja eh alles nur Stock-Charaktere sind. Alles so Stereotypen so ein bisschen. Aber wenn jetzt eine Sidney Prescott ins Gras beißen muss oder so, ja, dann hätte das schon was mit einem gemacht. Aber ja,
oder die oder Officer Doofy oder so dann, ne? In, also jetzt müssen wir ne, mit Spoilern, das ist natürlich, wir werden ja werden mal gucken. Also es kann der ein oder andere Spoiler fallen. Aber ja, aber du willst halt, ne, die Person, also beim Slasher ist ja eigentlich das Monster oder der Killer ja so die Hauptattraktion eigentlich. Ja. Und Freddy ist meistens interessanter als keiner. Ich kenne keinen einzigen Namen von irgendwem, der da stirbt. Oder bei Jason.
Aber das Schöne am Horrorfilm ist ja, das ist ein Genre. So,
jetzt schaut das Popcorn. Ja, klebrigen Finger
das,
schon.
Das ist ja auch ein Genre, was ich extrem gut gehalten hat, was immer irgendwie frisch bleibt, wo du so viel mit anfangen kannst, so viele kreative Ideen mit einfließen lassen kannst. Und ich glaube, deswegen bin ich dem Genre auch immer treu geblieben, weil es immer wieder jedes Jahr tolle neue Ideen gibt.
Ich wollte also noch als letzte Ergänzung vielleicht, dass das Schöne an Horror ist, haben wir gerade mit den Subgenres, dass das so vielfältig ist. Also du kannst ja jedes Genre nehmen, was es gibt und einen Horrorstempel im Grunde, eine Verhorrorisierung draus machen. Mhm. Ein Western kannst du auch einen Horror draus machen. So. Oder Elemente des Horrors.
Ne? Bone Tomahawk.
Zum Beispiel. Ne? Also das geht ja wunderbar. Du kannst im Grunde in jedem Film irgendwie eine Horrorvariante draus machen.
Ja.
Und wir werden natürlich auch ziemlich viele Überschneidungen haben. Es gibt ja kaum irgendwie so ein definiertes Genre. Slasher vielleicht, aber auch da, ne, wo ist da die Grenze? Wann ist es ein Slasher? Irgendwie Body Horror passiert ja eigentlich fast automatisch, sobald irgendeiner umgebracht wird, je nachdem, was passiert. Werden wir mal sehen, wie wir da die Abgrenzung machen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr hier seid. Bevor es mit der aktuellen Episode weitergeht, haben wir eine kleine Bitte.
Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst doch gerne ein Abo sowie eine Bewertung beim Podcast-Host eures Vertrauens da. Und teilt uns mit euren Freunden, Feinden und Familien. Ihr könnt uns auch bei Instagram folgen, @screen_shots_podcast, um immer up-to-date zu bleiben.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Episode.
Willst du, hast du die Ehre, fängst an, ist dein Kürbis. Gönn, ja, bin ich mal gespannt.
Raschel mal, ist ein bisschen feucht.
Klar, ist frisch, eine frische Kürbis.
Heute frisch geschnitzt.
Ja.
Vielen Dank an meinen Vater und meine Tochter.
Grüße gehen. Was haben wir?
Ah, sehr schön.
Oh nein, was ist es?
Es ist Tierhorror.
Tierhorror. Okay.
Ich habe gezogen, du darfst gern anfangen.
Ja, lass uns mal erstmal über Tierhorror an sich mal reden. Lass uns das mal definieren. Also, Tierhorror wäre für mich jetzt kein Monster. Also kein Alien oder kein, wie heißt der? Babadook. Oder kein Pumpkinhead oder was auch immer. Und natürlich auch keine menschliche Person. Ist ein Werwolf ein Tierhorror?
Ich würde eher sagen Monster.
Das ist dann schon Monster, ne? Also Tierhorror ist ja, würde ich sagen, dann ein Tier, wie man es aus dem Alltag kennt, jeglicher Art, was der Hauptantagonist des Filmes eigentlich ist.
Mhm.
So, und jetzt, das ist schon ein Genre, wo ich mich ein bisschen schwer tue, weil es gibt wahnsinnig viel, also es wurde ja jede Art von Tier, glaube ich, schon mal in einem Horrorfilm irgendwie verwurstelt. Also es gab Haie ohne Ende, es gab hier Antlers gab es, also hier den Hirsch oder was auch immer das war, ich habe es nicht gesehen, Boar mit irgendeinem Schwein, Schlangen gab es ohne Ende.
Arachnophobia.
Arachnophobia, so und jetzt hast du mir vielleicht, also Arachnophobia ist bei mir einer, ja vielleicht so auf den vorderen Plätzen. Ich habe jetzt, also wir sehen es jetzt hinter dir, Jaws, der weiße Hai, hätte ich jetzt mal nicht genommen, weil das für mich kein Tierhorror, also Jaws ist natürlich irgendwie ein Horrorfilm, aber den würde ich jetzt nicht so als so einen klassischen Tierhorror irgendwie sehen. Deswegen, ich hatte jetzt zwei auf der Liste, einmal, wie du schon gesagt hast, Arachnophobia, der Film mit den vielen Spinnen. Du hast den noch nicht gesehen, ne? Hast du, glaube ich, im Vorfeld.
Nee, ist das der mit...
gesagt,
mit
John Goodman und Jeff Daniels.
Ach so, ich dachte, es gibt auch noch so einen mit Officer Doofy.
Also nee, das ist Eight-Legged Freaks, der hat aber noch einen anderen Namen.
Auf Deutsch heißt er...
Arachnophobia. Ja. Auf den habe ich mich damals gefreut, der ist super schlecht. Aber Arachnophobia ist halt, also geht es halt um eine Kleinstadt, die von eigentlich einer Spinnenplage, von giftigen Spinnen heimgesucht werden.
Aus dem Jahr?
Oder wird. Muss ich einmal nachgucken, habe ich mir, glaube ich, gar nicht notiert. Und diese Stadt, 1990. Okay. Ja, ich denke irgendwie auch mal, der ist älter, genau. Jeff Daniels, John Goodman, Julian Sands. Und die Stadt wird halt von Spinnenheim gesucht. Und Jeff Daniels spielt Dr. Ross Jennings und der versucht halt herauszufinden, woher diese Spinnenplage kommt. Und es ist eigentlich ein bisschen wie eine Art Slasher-Film, dass halt nach und nach Bewohner der Stadt halt von den Spinnen umgebracht werden. Und der ist natürlich für jeden, der, also ich habe kein großes Problem mit Spinnen, aber für jeden, der nur annähernd Spinnen eklig und fies findet, ist das natürlich ein Albtraum, weil du viele Szenen in dem Film hast, wie Leute auf dem Sofa liegen und schlafen und Spinnen sich in Münder abseilen, in Toiletten sitzen, unterm Bett, in Schubladen und so weiter und immer so die Leute mit den Händen so drangreifen, drumgreifen. Und der kriegt nachher, der ist am Anfang, der ist ein bisschen komödiantisch. Mhm. Also Jordan Goodman spielt halt so ein Kammerjäger, der halt am Ende gerufen wird. Aber die Spinnen werden am Ende von realistischen Spinnen, werden das ziemlich fette Viecher am Ende. Und es gibt so ein bisschen, man muss dann fast an Aliens denken, so die Oberspinne, den Spinnenbau, das ist dann natürlich ein ziemlich fettes Vieh, ne, was dann so ein bisschen Facehugger-mäßig auch so, ne, dann so durch die Gegend springt und Feuer überlebt und so weiter. Also Jeff Daniel kämpft dann halt, am Ende gibt es so einen Zweikampf mit dieser Spinne. Aber der macht halt Spaß, weil die haben viele echte Spinnen benutzt in dem Film, was man auch sieht. Und es ist halt automatisch, weil es echte Spinnen sind, es ist halt unangenehm. Der Gedanke, dass so ein Vieh einem da irgendwo reinkrabbelt und drüber und über die Haut und drunter. Also das ist ein Film, den habe ich, der kommt immer mal wieder im Fernsehen so. Der ist jetzt nicht super gruselig unbedingt, aber der löst natürlich, der würde auch zu Phobien passen zum Beispiel. Haben wir auch unter anderem drin.
Ja.
Der würde halt auch prima zu Phobien passen. Ist FSK 16. Ich glaube, den könnte man inzwischen wahrscheinlich als FSK 12 machen. Und der macht halt auch schon, also man lacht auch viel, weil der hat viele so erlösende, was ja Horror auch oft hat, so erlösende Momente, wo man denkt, jetzt passiert's und dann passiert's doch nicht. So, und dann lacht. Oder wie man es dann auch kennt, dann auf eine andere Art und Weise. Den kann man sich auf jeden Fall gut ansehen. Der ist, der macht Spaß, der ist kurzweilig und ist jetzt auch nicht so super fies brutal. Da hätte ich nämlich noch eine andere Geschichte. Ich habe eben von Stephen King gesprochen. Und das ist jetzt so ein bisschen, vielleicht geht das sogar Richtung Guilty Pleasure, weil das ist jetzt kein Film, der mal in irgendwelchen Top-Listen drin ist. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen oder gelesen hast, Cujo. Da geht es um einen Bernardiner, einen tollwütigen.
Ich habe letztens eine sehr empfehlenswerte Doku auf Arte über Stephen King gesehen. Mhm. Da war der auch kurz Teil. Wenn man überlegt, wie viele, gilt er eigentlich als Meister des Horrors, ja, ne, Stephen King, wie viele Bücher von ihm schon verfilmt wurden, mhm, und mehrfach
ja. Mal nicht so gut auch.
Jetzt vor kurzem Salem Slot, mhm, der irgendwie schon, ich glaube, 4 Jahre im Giftschrank gelegen hat und jetzt, ja, irgendwie nur Video on Demand rauskommt, aber Cujo habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Also es gibt so ein paar Stephen King Filme, die gut funktionieren, oft die von ihm, die so eine, also Stephen King ist ja manchmal in seinen Büchern auch sehr verkopft und so ein bisschen esoterisch, je nachdem welche Phase von Stephen King man erlebt hat in den Büchern.
Je nachdem, wie viel er gekokst hat.
Ob er Alkoholiker vor allem war und dann, also sowas wie S kannst du eigentlich teilweise nicht verfilmen, weil es so abstrus ist. Hat man ja versucht dann öfter mal. Und Cujo hat halt so eine total einfache Prämisse. Du hast den tollwütigen Bernardiner, ich weiß genau, woran der sich, eine Fledermaus, irgendwo von irgendwas wird er gebissen, wird tollwütig. Und eine Mutter mit ihrem, ich glaube, vierjährigen Sohn wird von dem gejagt und die verbarrikadieren sich in einem Auto. Und eigentlich, und er ist die ganze Zeit um die rum und die versuchen halt diese Situation zu erleben. Der ist natürlich als Bernardiner relativ kräftig, tollwütig. Mhm. Und es gibt dann noch den Charakter von dem Sheriff, der hat versucht, die zu retten. Und es ist halt total simpel, weil es einfach es ist nicht nur an diesem Ort, ne, es gibt dann immer so kleine Punkte, wo es halt dann drumherum spielt. Aber der ist halt sehr, weil der so schön konzentriert ist, der ist von 1983. Danny Pintauro, Dee Wallace Stone, Daniel Hugh Kelly, also jetzt nicht so die größten Namen. Ja, aber der ist halt so reduziert. Und ja, hat also jetzt auch nicht so super blutig, aber hat viele so fiese, so kleine, ja, so kleine Jumpscares, ne, wo manchmal so in Sicherheit gewogen wird, dass der Hund quasi nicht mehr da ist, dann springt er doch wieder an die Scheibe und ist im Gegensatz zum Buch, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, das Buch ist deutlich böser am Ende. Also wer das Buch lesen will, fies. Also da ist der Film, den haben sie deutlich glatt gebügelt. So, nur so viel dazu. Also das wäre so der zweite. Es gibt jetzt keinen Tierhorror, der so bei mir auf so einer Top-Liste ist, wo ich sage so, wenn ich an Horrorfilme denke, denke ich an Tierhorror. Irgendwie ist das kein Subgenre, wo ich sage so, das ist so, löst bei mir besonders viel aus oder habe ich so richtig Bock drauf oder irgendein, wie gesagt, ich nehme jetzt, habe jetzt Jaws, mal gucken, was du jetzt erzählst, aber Jaws hätte ich jetzt mal so ein bisschen rausgenommen, weil das irgendwie nicht so ein, der passt für mich nicht so, so richtig in dieses Horror-Ding.
Ja, gut, da muss ich dann muss ich auf jeden Fall intervenieren.
Okay.
Also für mich passt der wie die Faust aufs Auge zum Tierhorror. Wie würdest du denn den als Genre? In welche Genre-Schublade würdest du den sonst packen?
Man hätte irgendwie den immer so ein bisschen als ein Thriller, ja. Also
ich meine,
ist wahrscheinlich so an der Grenze so.
Also ich habe mir in Vorbereitung auch nochmal diverse Horrorlisten Best-of angeguckt und da wird Jaws, drin, ne? Jaws auch immer gefeatured. Also der gilt weitläufig schon als Horrorfilm. Und da wir es natürlich hier mit einem weißen Hai zu tun haben, könnte man das Tier da mal mit reinnehmen. Mir fällt jetzt spontan, aber auch ehrlich gesagt,
kein Tierhorror ein, den du mal gesehen hast?
Es gibt den einen mit, ist das mit Val Kilmer? Der Geist in die Dunkelheit und Michael Douglas, kann das sein?
Ja, aber es ist auch so.
Das sind Löwen.
Auch Thriller eher, oder?
Ja. Ist jetzt auch nicht. Ist nicht ein liebgewonnenes Genre im Horror-Segment. Deswegen müsste ich jetzt hier Der Weiße Hai von 1975 nehmen.
Also, Wikipedia hat ihn als Thriller drin. Ist natürlich jetzt nicht der ausschlaggebende. Ich glaube. Wo ich mich so schwer tue, ist vielleicht, weil Genre fast schon zu komplex oder zu gut ist, um den so als so einen Horror einzuordnen, weil der halt so Charakterzeichnung hat und so ein bisschen tiefgründiger ist. Da tue ich jetzt vielleicht dem Horrorgenre insgesamt Unrecht.
Ja, das ist schon ein bisschen, würde ich sagen. Es gibt ja genug tiefgründige, gute Horrorfilme. Ja,
das stimmt schon, das stimmt.
Ja, also hinter mir hängt das Poster. Es ist absolut einer meiner absoluten Lieblingsfilme tatsächlich, auch Jaws.
Ja.
Der nächstes Jahr 50 wird.
Zeit für ein Reboot.
Zeit für ein Reboot, absolut, ja.
Mit The Rock. als Quint.
Ja, ist für mich einfach, es gibt immer noch zwei, drei richtig fiese Jumpscares in diesem Film. Und es gibt auch wirklich gruselige Momente. Ich finde es nach wie vor wahnsinnig fies, wie der junge Alex Kittner heißt er, glaube ich, in der Einstellung, wie er dann vom Haider, von der Luftmatratze runtergeholt wird, immer noch unfassbar blutig und fies. Und dieser Top-Shot, wo der eine in dieser Bucht, ist das dieser einsame Angler da irgendwie ist und du von oben siehst, wie der Hai ihm das Bein wegreißt und du siehst ihn so diffus durch das Wasser, finde ich immer noch eine absolute Albtraumvorstellung. Und der einer der fiesesten Jumpscares unter Wasser, dieser Kopf.
Der Kopf, genau, ja, immer gern genommen.
Ja, das jetzt mal so als Horrorelement, aber ich finde, der Film hat vor allen Dingen solche starke Charaktere, also die, ich mag jeden, jede Figur, die da mitspielt. Ich finde, die Inszenierung ist fast unangefochten, wie Spielberg das damals gemacht hat. Da hat er schon sehr viel von seinem Handwerk gezeigt, was ihn wirklich so auszeichnet. Die Figurenzeichnung, du hast drei grundverschiedene Typen, die irgendwie zusammen auf dieses Boot, auf die Orca müssen. Mit Roy Scheider als Brody, mit Richard Dreyfuss als Hooper.
Ja.
Heißt er Matt Hooper?
Ich glaube, ja.
Und natürlich mit Robert Shaw als, wie heißt er denn nochmal?
Quint,
genau. Und es geht ja erst nach einer Stunde aufs offene Meer. Und wer sich mit so ein paar Making-ofs mal befasst hat, der weiß ja, das muss ja ein absoluter Albtraum gewesen sein, diesen Film zu drehen. Mit Bruce, dem Hai, haben sie ihn genannt, ne? Ja. Dem mechanischen Hai. Und ich finde nach wie vor, dass der immer noch gut aussieht. Und das Witzigste ist ja an dem Film, dass sie den Hai ja wirklich deutlich mehr zeigen wollten, aber nicht zeigen konnten, weil er nie funktioniert hat. Ja. Und daraus ist ja diese große Spannung erst entstanden, dadurch, dass du ihn so selten siehst. Und ich glaube, das allererste Mal wirklich so richtig siehst, wenn dieser ikonische Satz kommt, we're gonna need a bigger boat. Ne?
Mhm.
Das ist so, boah, das ist bestimmt nach fast anderthalb Stunden oder so. Es ist ein Film, den ich mir immer angucken kann, weil ich die Figuren total ins Herz geschlossen habe,
ja.
Weil ich die total gerne mag, weil ich finde, der Film hat einen unfassbaren Flow, hat so viele tolle Szenen, das Opening, unangefochten, die Musik von John Williams, Oscar prämiert und eine der besten Szenen der Filmgeschichte, wenn die zu dritt so langsam bonden und
zusammen singen
und ja. Dann jeder seine Geschichten über seine Narben erzählt und dann kommt die Geschichte über die USS Indianapolis von Quint und wie Robert Shaw das spielt, die wurde ja mehrfach gedreht, die Szene, und er war immer voll gesoffen und das war die Szene, die im Film gelandet ist, das war die, wo er nüchtern war.
Okay.
Der hat ja am Set, muss ja unheimlich schwierig gewesen sein, hatte ja ein Alkoholproblem, ist ja auch nicht alt geworden, obwohl er wirklich ein toller Schauspieler war, ein richtiger Charakterkopf. Und ja, allein für die Szene liebe ich diesen Film. Diese Dynamik zwischen den drei Hauptfiguren ist einfach ganz toll und für mich fast ein perfekter Film, würde ich sagen.
Was ich also lustig finde, ist, ich kann dir gar nicht sagen, warum ich den jetzt nicht als Horrorfilm ich glaube einfach, weil die Qualität so hoch ist in so vielen Bereichen, dass der halt einfach, das ist ja fast auch psychologisches Drama irgendwie drin, ne? Also irgendwie zwischen denen.
Mehr so Traumata-Überwindung, genau, von Brody. Also,
und ich meine, man kann ja fast sagen, der Hai ist, das ist ja fast wie eine Art Slasher. Also ne, er ist ja wie eine Myers im Wasser, das stimmt auf jeden Fall. Und du hast ja den lustigen Trope fast schon mit dem inkompetenten Bürgermeister, der die Strände auflassen will.
Aber hat er diesen Trend denn oder diese Trope dann da?
Na, es gibt immer diese eine irgendwie, oder oft in so Horrorfilmen die Figur, die entgegen jeder besseren Vernunft halt entweder irgendwie sagt, irgendwie die Strände bleiben auf oder hier irgendwie, nee, der Park wird jetzt nicht geschlossen oder
klar.
Ist doch alles Quatsch. Also es gibt ja immer einen Experten, der das eigentlich weiß und der sagt, na, ist doch alles Quatsch. Den gibt es ja immer oder oft diesen, ja. Na, seltsam. Irgendwie, ich hatte das nie, aber klar, hat eigentlich alle Dinge, die ein Horrorfilm hat, sind drin. Ne? Aber wer irgendwie bei mir so. Da ist also, die Qualität irgendwie so in
ist jetzt der Easy Pick, aber ja.
Aber es ist auch wirklich ein Subgenre, wo ich so, es gibt halt so wahnsinnig viel und so viel Dummes. Also wo du denkst einfach, also jetzt hier gab es auch hier Cocaine Bear und so.
Ja.
Du denkst, also jedes.
War das nicht der letzte Film von Ray Liotta?
Ja, kommt er davor, kann sein.
Ja, ich glaube, der letzte vor seinem Tod oder so.
Also ich habe den Film nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Ne? Also vielleicht das ist der Spitze, möchte ich jetzt gar nicht, aber. Einfach so dieses jedes Tier, das es irgendwie halbwegs gefährlich sein könnte, kriegt irgendwie ein.
Hast du denn gerade nochmal andere rausgesucht?
Ich kann gerade nochmal gucken. Ich war gerade vor allem auf der Suche nach der Meinung zum Weißen Hai. Einer schreibt, wer den nicht als Horrorfilm sieht, ist dumm, ignorant oder versnobbt. Was auch immer das dann.
Wer hat das denn gesagt?
Ah, hier, guck mal. Die Vögel.
Die Vögeln.
Auch ein guter Tipp oder ein guter Pick.
Ich muss gestehen.
Noch nie gesehen?
Nee.
Also, das ist ja immer so ein bisschen, so Sachen sind ja auch dann tot geritten irgendwann, aber der ist wirklich, dafür, dass der so alt ist und so, ist der halt echt, der, also Hitchcock hatte echt, was so Kameraeinstellungen und was so Spannungsaufbau, so viele Sachen gemacht, die heute einfach noch genauso gemacht werden, das ist schon beeindruckend manchmal, also ja, also hier steht jetzt noch irgendwie sowas wie Godzilla oder Cloverfield, aber das ist ja...
Na, Cloverfield ist eindeutig Monster.
Ja, eben, deswegen buh.
Found-Footage-Monster. Mhm. Aber Godzilla, es tut mir leid, also was möchtest
du... Es gibt sowas wie Anaconda zum Beispiel.
Absoluter Guilty Pleasure.
Der ist...
Letztens nochmal reingeguckt, der ist also so scheiße, dass er fast schon wieder...
Void am Ende ausgespuckt wird nochmal, dann so zwinkert nochmal.
Ausgewirkt,
ja. Und, ich habe den damals im Kino gesehen und wir haben uns alle im Kino gegenseitig versichert, dass wir den gut fanden.
Mit Jennifer Lopez und Ice Cube, mit dem Eiswürfel.
So.
Soll jetzt, glaube ich, ein Remake bekommen.
Also.
Ich sag mal, ich werde mal behaupten, die Anaconda wird besser aussehen als damals, so 1993 oder so.
In Windows 95 wurde die noch
animiert.
Animiert. Okay, also. Monster-Tier-Horror. War das Genre, und wie gesagt, es ist jetzt kein Horror-Genre, wenn ich an Horror denke, wo ich zuerst dran denke. Also nein. Tierhorror eher nicht so. Okay.
So, it's your turn.
Gut. Ist wirklich ein bisschen feucht. Okay. Phobia-Horror. Also es geht...
Oh, sehr gut.
Haben wir ja gerade schon...
Also ein Horror-Genre, das sich
um Phobien im weitesten Sinne
dreht.
Genau. So, dann it's your turn.
Ja, da fällt mir spontan ein Film ein, über den haben wir kurz vorher schon gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich den damals im Kino gesehen habe. Ist ein Film, der spielt mit meiner größten Angst, der Klaustrophobie. Mhm. Ist ein handwerklich sehr gut gemachter Horrorfilm mit einem komplett weiblichen Cast.
Okay.
Ist von 2005, ist von Neil Marshall, glaube ich, der auch einige Episoden von Game of Thrones damals gemacht hat. Und es ist The Descent.
Mhm.
Also das ist schon ein ziemliches Brett, dieser Film. Um über ihn zu sprechen, müssen wir, glaube ich, ein bisschen spoilern.
Ja.
Also, wer den noch nicht gesehen hat, The Descent, unbedingt angucken. Ultra spannender Film. Sehr gruseliger Film, finde ich, zum Teil.
Mhm.
Wenn man unter Klaustrophobie leidet, dann da ist es sehr unangenehm. Worum geht's? Es geht... Unsere Hauptprotagonistin verliert bei einem Autounfall ihren Mann, glaube ich.
Mann und Kind.
Mann und Kind auch noch, ja. Der,
also ganz wichtig, im Deutschen auch noch diese Descent, Abgrund des Grauens.
Ach, ich dachte des Todes.
des Grauens.
Okay, ja. Okay. Gab es auch einen Nachfolger, der war nicht so gut. Ich glaube 2009 oder irgendwie sowas. Naja, zurück zur Hauptprotagonistin, ich glaube Sarah oder so hieß sie, verliert bei einem Autounfall Mann und Kind, du hast es gesagt, und ist natürlich dementsprechend traumatisiert und wird dann von ihren besten Freundinnen dazu überredet, in die berühmte Cabin in the Woods zu gehen und einen Ausflug zu machen und eine Höhlenkletterei zu betreiben. Ich weiß nicht mehr, in welchem Land das ist. Ist es auch in England? Oder ich meine, es ist ein englischer Film. In welche Höhle die jetzt genau gehen, weiß ich nicht mehr. Und sie stimmt dann widerwillig zu, um einfach mal so ihren Kopf wieder frei zu bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es sind 5 Mädels, also 5 Frauen, die darunter kraxeln und verirren sich natürlich in diesem Tunnel, der gefühlt immer enger wird. Und irgendwann sehen sie sich mit komischen Geräuschen konfrontiert und vermuten, dass sie nicht alleine in dieser Höhle sind. Mhm. Und ja, dann kommt Die haben natürlich eine Kamera auch dabei mit Infrarot, wie man das damals noch häufig genutzt hat. Das ist ja auch irgendwie tot, ne?
Nachtsicht.
Die Nachtsicht, genau. Ist aber immer noch super effektiv, finde ich, in Horrorfilmen. Ja,
immer gern genommen.
Und dann sieht man in einer super fiesen Einstellung, dass sie wirklich nicht allein sind, dass irgendwelche Kreaturen in dieser Höhle leben. Und ja, dann müssen sie irgendwie aus dieser Höhle wieder rauskommen und werden nacheinander dezimiert. Und es beginnt, wie so immer, ein Wettlauf gegen die Zeit. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele spannende Szenen. Es gibt, glaube ich, eine Szene, wo eine von den Mädels in, wie breit ist das, irgendwie so 30 Zentimeter breit, 30 mal 30 durch so ein Loch.
Und das Loch geht immer weiter, glaube ich, auch sogar zu, ne? Das schüttet irgendwie der Gang.
Ja, also das ist, wenn ich, also da fällt es mir schwer zuzugucken, weil das einfach so fürchterlich ist und die Spannungsschraube wird immer weiter zugedreht. Ja, super, super Horrorfilm.
Also ich kann jetzt direkt vorweg sagen, das ist auch der, den ich bei dem Genre gehabt hätte, weil ich sonst echt wenig Filme jetzt so hätte. Also es gibt natürlich zig Phobien, es gibt irgendwie Open Water, ne, also der eine nette Prämisse hat, eine Leute, die nicht mehr aufs Boot zurückkommen. It ist tendenziell ja auch eine Phobie, Phobie vor Clowns ist, ich hatte Arachnophobia, aber ich hatte jetzt auch The Descent als erste Wahl, aber The Descent ist so ein bisschen... Der krankt ein bisschen an diesen Symptomen, die wir am Anfang besprochen haben. Der hat eine ultra gute erste Hälfte oder richtig, richtig guten zwei Drittel. So. Der hat eine meiner Lieblings-Gänsehaut-Szenen, wo die in diese Höhle einsteigen, noch nicht erschlossen. Also es gibt ja irgendwie den touristischen Bereich, den man erklettern kann, und dann gibt es den unerschlossenen Bereich, sagen die ja dann irgendwie, ne? Mhm. Und dann gehen die in diese Höhle und es ist eigentlich unerschlossen, und dann gibt es irgendwie eine Einstellung, wo dann kommt so eine Lücke irgendwo, wo die eigentlich so, wo man sich so drüber hangeln muss. Und dann gehen die mit der Taschenlampe und dann siehst du, da ist ein Haken schon.
Das ist ein Karabiner.
Und ich krieg jetzt schon wieder so eine leichte Gänsehaut. Mhm. Weil das liebe ich. So, es wird die ganze Zeit so gesagt, da war noch nie einer drin. Und dann ist auf einmal so ein Ding. Und das macht bei mir jetzt so ein...
Ja.
Und das finde ich total geil. Und ich finde diesen ganzen Phobie-Part sozusagen... wo die durch so enge Gänge robben müssen und die eine steckt fest und kriegt Panik und ich kann nicht mehr atmen und ist alles super. Der kriegt leider, finde ich, wo dann diese Monsterviecher kommen, so einen leichten Knick. So, der ist immer noch gut und der macht das sehr solide, aber es ist ja leider, ich meine, klar, was soll auch, du kannst ja nicht zwei Stunden lang nur.
Ja, es muss ja noch irgendeine neue Komponente noch dazukommen.
Aber ich war so ein bisschen. Da hat er mich so ein bisschen verloren. Der kriegt es am Ende, der hat nochmal ein richtig fieses Ende. Das Ende ist sehr, sehr unangenehm und gemein. Mm. Aber dieser Monster, weil dann splattert das ja auch so ein bisschen, ne? Dann mit diesem Monster. Ne? Da gibt es ja so ein paar Body-Horror-Sachen, wo irgendwelche Arme gebrochen und das wird, der wird dann.
Der ist schon sehr brutal, der Film.
Ja, der wird ziemlich fies. Dann hacken die sich da am Ende ja auch, kämpfen die auch zurück. Ja, ein paar gute Jumpscares. Der zieht es, finde ich, nicht ganz bis zum Ende durch. Aber ich würde trotzdem auch sagen, der ist, was so Phobien angeht, einer der besten tatsächlich. Also ich wüsste jetzt keinen, der so vergleichbar, so effektiv ist.
Ich habe letztens einen gesehen, der ist aber nicht ganz so prall. Das ist so ein Taucherfilm,
ja.
Wo du dann auch, wo die auch durch so Höhlen tauchen und dann unten, jetzt fällt mir The Cave. Ich glaube, The Cave heißt der.
Ja. Ich meine.
Ja, es ist The Cave, genau. Und der ist auch von 2005. Den kann man sich auf jeden Fall auch angucken. Ist nicht schlecht. Ich meine, Cole Hauser spielt mit. Da war noch eben bekannt. Lena Headey.
Ja.
Cersei. Etc. Ja. Das ist ja auch eine absolute Urangst.
Das ist ja eh so ein Ding, ne? Also, weil Phobien in Horrorfilmen ja eh irgendwie gerne sowieso untergebracht werden. Selbst wenn der Film jetzt nicht eine Phobie als so ein Hauptthema hat, aber es kommt ja total gerne mal. Klaustrophobie zum Beispiel ist ja ein Ding, oder dieses, dass du in einem Raum bist und keine Luft mehr kriegst und unter Wasser, solche Geschichten kommen ja immer wieder.
Ja, und It spielt ja tatsächlich auch viel mit Phobien, ne?
Ja, genau. Ja. Der Clown nutzt die ja sozusagen aus, ist ja selber als Clown eigentlich. Also, dadurch, dass der eigentlich in der Form des Clowns eine positive Figur ist und Kinder anlocken soll, ist eigentlich, es gibt so viele Leute, die Clowns furchtbar finden und Angst vor Clowns haben. Deswegen,
hast du Angst vor Clowns?
Nee, Clowns sind mir so, ich finde Clowns doof vor allem.
Ich auch.
Ich fand Clowns noch nie lustig. So,
Aber ich glaube, wenn man, es war mir zum Glück nicht vergönnt, ich habe viele Leute erlebt, die wahrscheinlich viel zu früh als Kinder It mit Tim Curry gesehen haben von 1990, diese Fernsehversion. Mhm. Und die waren total traumatisiert.
Mich hat er gegruselt ohne Ende, als er das erste Mal im Fernsehen kam.
Aber jetzt, ich muss sagen, also It jetzt von 2017 und 2019, Teil 1 und Teil 2, handwerklich gut gemachte Filme, gute Darsteller, aber nicht gruselig.
Also, kein Stück, nee. Und die werden halt da, gerade im zweiten, ich weiß, wir kamen aus, wir haben den im Kino gesehen, den zweiten Teil kam raus und man war ja fast schon genervt irgendwie, weil
der war auch viel zu lang.
Buh, jedes Mal, irgendein Jumpscare. Also es war wirklich Jumpscare, der Film. Der erste ging noch so halb und der, man kann den natürlich, diese Fernsehverfilmung kann man halten, was man will, der ist natürlich super schlecht gealtert, gerade der zweite Part mit der Spinne ist halt super schlimm, wie die so umkippen, die Pappmaché-Spinne. Aber der hat so ein paar psychologische Dinger drin, die der die Neuverfilmung nicht hingekriegt hat. Also der hatte so ein paar subtile, und der vor allem hatte der, es ist natürlich auch ein längerer Zweiteiler dann, aber der hatte viel, was ich am Anfang meinte, was Stephen King ausmacht, der erzählt erstmal das normale Leben dieser Kinder sehr ausführlich und eigentlich auch so den Terror in der Stadt, also dass die Erwachsenen halt einfach nicht reagieren, wenn die Kinder in Gefahr sind und drangsaliert werden, dass alle so apathisch sind. Und das behauptet der neue Film nur und der, diese Fernsehverfilmung hat das gemacht.
Aber es kommt jetzt eine Serie dazu, Derry heißt die, glaube ich.
Wahrscheinlich davor irgendwie so den Weg des Clowns.
Aber das könnte ganz interessant werden. Ne?
Ja, gucken. Also gibt ja, ich gucke gerade nur nochmal wieder Hitchcock, Vertigo, Höhenangst zum Beispiel.
Ja.
Auch nicht schlecht. Es gibt den habe ich neulich gesehen, der war okay. Also ich habe vergessen, wie er heißt. Zwei Ladies auf dem Turm. Ich muss mal gucken. Ich gucke gleich noch, wie er heißt. Zwei Ladies auf dem Turm. Aber mit zwei Frauen, die also als Mutprobe auf so einen Fernseh, also um so einen Sendemast klettern und dann bricht die Leiter weg und die sind da oben gefangen.
Mhm.
Super simple Prämisse. Also es wird wieder so ein ganz einfaches Ding. Aber hat halt ein paar nette Effekte und es ist halt schon auch so, der hat fiese Kameraeinstellungen. Also selbst wenn man so ein bisschen, ich habe jetzt keine Höhenangst, aber manchmal so dieses Gefühl, irgendwie zu baumeln und so, das macht er schon ganz gut. Es gab ja auch diesen komischen Film mit diesem Sessellift, wo Leute auf dem Sessellift gefangen sind, wo dann Wölfe kommen und so. Also es wurde ja alles schon mal gemacht, ne?
Ja.
Also es wird alles, wo man einen Horrorfilm draus machen kann, wurde bereits gemacht. Aber auch, ich finde dieses Phobien-Thema ist jetzt genau wie mit den Tieren. Es ist jetzt nicht so ein klassisches Horrorthema, an das man so erstmal denkt. Ne? Also der Horrorfilm, der auf Phobien basiert. Weil das irgendwie so einfließt, finde ich, in
Horrorfilmen. Ja, ich würde vielleicht eher sagen, der mit Ängsten spielt.
Ja, mit Ängsten. Aber das tun ja wirklich viele. Also muss ein Horrorfilm ja auch machen.
Irgendwie. Ja, aber klar. Aber da dann nochmal ein bisschen stärker als jetzt bei dem Found-Footage-Film oder bei okkulten Geisterfilmen mit Dämonen oder so. Ich meine, du hast jetzt ja keine Phobie, dass du von einem, oder Angst davor, dass du von einem Dämon auf einmal besessen bist oder so.
Ja.
Deswegen.
Also es ist im Grunde ja, diese Filme sind ja im Grunde Angst vor Punkt, Punkt, Punkt. Also es gab ja auch Man zum Beispiel.
Angst vor Männern.
Angst vor Männern.
Ja.
Man wäre zum Beispiel ein gutes
letztes Jahr,
Beispiel.
Letztes Jahr? Auch kein schlechter.
Vorletztes Jahr, ne? Glaube ich sogar schon.
Ist vorletztes Jahr. Kann sein. Von Alex Garland.
Ja.
Auch kein schlechter Film.
Ja.
Sehr, sehr fiese Momente.
Wenn
ich an den Tunnel denke, die Szene im Tunnel,
das ist
sehr stark.
Der hat viele so Ekelmomente, aber viele auch so psychologisch gemeine Momente.
Das Ende ist halt wirklich ein ganz schöner Mindfuck.
Also wenn wir jetzt gleich psychologischer Horror ziehen, dann geht es einfach so weiter. Ja, aber der ist so, den würde ich, der ist sehr, sehr strange. Der ist auch nichts für den Familien, nicht den Familien, aber den Abend mit der Frau, glaube ich. Aber ich finde, den kann man sich angucken.
Ja.
So, der ist spannend. Der ist von der Bildsprache und der ist von der Message und von insgesamt eigentlich ein sehr ein mutiger Film irgendwie.
Verstörend.
Ja, verstörend ist auch gut. Verstörend ist eh immer ganz gut bei Horrorfilmen, finde ich.
Also, kommt
so,
drauf an.
Also ich meine jetzt nicht eklig, also wenn einer 10-mal zerhackt wird, ist das auch verstörend, aber so, dass man mit so einem Gefühl so zurückgelassen wird,
Ja.
ist auch mal eine gute.
Besser, den wollten wir damals sogar besprechen, haben es nicht geschafft.
Ja. Wir haben den getrennt voneinander dann geguckt und dann irgendwie darüber geredet und beide ja. Was war da
was
denn los?
Was hältst du denn von dem Ende? Genau. Was meinst du, möchte uns der Film sagen?
Vielleicht machen wir da mal eine eigene...
oder wir lassen es einfach so stehen.
Oder lassen es so stehen. Guckt ihn euch an.
Ja.
So. Jetzt haben wir die Phobien sehr ein bisschen... Ja, also The Descent ist unser Pick. So,
wäre unser Pick
für
die Klaustrophobie.
Und ja, genau. Kann man sich auf jeden Fall angucken.
Leidest du unter Klaustrophobie? Oder?
Es gibt so.
Das ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich im Aufzug stehe, dass ich dann irgendwie Schweißausbrüche bekomme.
Es gibt so ein Video, wo ein Typ in so einer Kunstausstellung, ich weiß nicht, ob es fingiert ist, das ist so ein Kunstwerk, das ist wie so ein Stein, so wie aus so einem Schwamm, so ein Algenstein, was auch immer. Auf jeden Fall hat er so ein Loch und der Typ. Aus Spaß klettert er da so rein und dann hängt er da so in diesem Ding drin, in dem Loch und kommt nicht mehr raus. Und ich gucke mir das an, das hat bei mir großes Unbehagen ausgelöst, obwohl hat den rausgeholfen, hat dieses Gefühl einfach in Tunneln, in...
Da fällt mir 27 Hour? Nee, wie heißt der mit James Franco?
Ja, habe ich auch dran gedacht, wo er sich da in der Höhle hängt.
In der Felsspalte.
Mhm.
27 Hours, heißt der so?
Guck mal.
Ja. Das ist auch noch, also es ist gar kein klassischer Horrorfilm, aber der spielt natürlich auch mit Ängsten.
Ja, absolut.
Basiert ja auf einer wahren Begebenheit. Auch ein guter Film, wollen wir nicht spoilern.
Basiert 127
Hours, genau. So.
Danny Boyle, richtig.
Ja, von genau. Danny Boyle. So.
Ein Drama, wird hier als Drama, aber ist schon irgendwie mit Horror- und Thriller-Elementen. Greif in den Kürbis.
Ich greife.
So, jetzt was Einfaches. Jetzt mal was. Was Simples, ruhig.
Wir sind jetzt ja nicht die Horror-Cracks, aber ich meine, wir konnten zumindest. Du sitzt zwar in der Recherchemaschine aber.
Ich recherchiere nur, ob der Weiße Hai ein Horrorfilm ist. Mehr mache ich die ganze Zeit nicht.
Aber
was kommt jetzt? Was kommt jetzt?
Ich glaube, das magst du nicht.
Jetzt kommt Öko-Thriller.
Nee. Das ist auch ein absolutes Guilty Pleasure-Genre von mir.
Okay, ich sehe es schon durchscheinen.
Ja.
Der Found Footage. Nee, da kann ich
da auf, einiges.
Auftrumpfen.
Da habe ich auch einiges. Found Footage. Ein Genre, was damals in die Wiege gehoben wurde, könnte man sagen, vom The Blair Witch Project.
Ja.
1999. Bis heute würde ich sagen, eins der besten Marketings aller Zeiten.
Ja.
Es gab eine... Also die haben ja nicht mit echten... Also mit Laienschauspielern da gearbeitet. Waren das echte Schauspieler? Ich weiß es gar nicht mehr. Und die haben dann eine Website online geschaltet, wo man Hintergrundinformationen zu eben diesem Film vorher finden konnte, soweit ich mich erinnere. Und die wurden vermisst gemeldet, die drei. Also es war ein Mädel und zwei Jungs. Waren das beides Kameramänner? Ich weiß es nicht mehr. Und die wollten, war das für die Uni, so einen Abschlussfilm machen und das Geheimnis um die Blair Witch in dem Wald zu lösen. So eine Urban Legend. Interviewen vorher die Bewohner des nächsten Dorfes und begeben sich dann in den Wald auf die Suche nach der Hexe aus...
Aus Blair.
Aus Blair.
ja.
Ich weiß nicht, also ich habe den, ich glaube, das letzte Mal so vor 10 Jahren oder so gesehen. Ich fand den immer noch gruselig. Das ist aber auch ein Genre, darauf muss man sich einlassen. Man muss gewisse Kameraperspektiven, gewisse Kameraführung hinnehmen. Auch, dass komischerweise der Ton immer verständlich ist. Ne?
Ja.
Kann auch nicht jeder gucken. Ich weiß, meine Frau kann das nicht gucken, der wird da immer schlecht.
Okay. Kriegt Motion Sickness oder
Motion
irgendwie.
Sickness, genau. Ich glaube, wenn Gen Z jetzt Blair Witch Project von 1999 guckt, werden die wahrscheinlich nur müde lächeln.
Ja.
Aber für mich funktioniert der immer noch wunderbar. Und ich fand das Remake von 2016, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Das Problem war, dass man da halt die Hexe dann am Ende gesehen hat. Mhm. Die sah zwar auch ein bisschen schon spooky aus, aber hat natürlich wieder so ein bisschen den Grusel genommen, weil du siehst sie ja nie.
Ja. Die war auch so dünn und auf Stelzen so, ne?
Irgendwie
sehen die ja meistens dann aus irgendwie.
Ja. Also das ist, bei Found Footage habe ich noch mehr, aber das ist der erste Film. Also das ist der Film, der das so ein bisschen vorher gab es ja so Mockumentary so ein bisschen, aber
ja.
Aber das war schon so mit der erste Film, der dieses Genre quasi so,
der das so groß gemacht hat, ja. Der das vor allem auch so ein bisschen, also das war ist ein sehr dankbares Genre für Amateur-Horrorfilme, weil dann es kam ja eine Welle von oder alle Leute, die irgendwie privat Horrorfilme gedreht VHS. Haben, sind immer in den Wald gegangen. Immer im Wald mit einer Wackelkamera. Ist ja total, es ist ja günstig. Es ist ja wahnsinnig günstig zu produzieren. Du brauchst nicht viel. Gerade, und das finde ich, ist ja bei der Hexe von Blair, ist das ja sehr. Das ist ein Film, auf den man sich sehr einlassen muss. Und ich glaube, der auch die. Du, wenn du den guckst, du brauchst Zuschauer, die ein bisschen Fantasie mitbringen. Das ist ganz wichtig, dass du. Das ist nichts für Leute, denen alles vorgekaut wird und die, denen man alles zeigt. Weil ich erinnere mich, wir haben den, nee, ich habe den nicht im Kino gesehen, wir haben den dann später, ich glaube auch auf VHS oder vielleicht auf DVD schon zu dritt, Männerabend gesehen. Mein damals bester Kumpel und ich, wir haben uns fast eingeschissen vor Angst.
Aber welcher Szene dann?
Durchgehend. Also wir haben, ja, weil wir beide irgendwie sehr empfänglich so für so Kopfkino waren und sind. Und der Dritte, der dabei war, saß die ganze Zeit da so mit so einem Bier so und hat sich gelangt. Also der war, und der hat das null verstanden. Aber es gibt diese Szene nachts, in dem, wo gegen das Zelt gedrückt wird. So, ne?
Wo man, hört man nicht Kinder man irgendwie
lachen oder schreien.
Lachende Kinder oder so.
Und es gibt diese Szene, wo einfach geschrien, irgendwer so schreit im Wald. Und da erzählen dir irgendwas von irgendwelchen, dass da irgendwelche Leute im Gebüsch oder irgendwelche Hinterwäldler oder was auch immer. Und das hat bei mir, das ist wieder was, was bei mir sowas auslöst. Weil das kann ja sein. Es kann eine normale Gefahr sein. Das muss ja keine Hexe sein. Das sind irgendwelche Spinner im Wald.
Mhm.
Und was der Film, finde ich, super macht, da muss man halt aufpassen. Das ist ein Film, wo man auch mal aufpassen muss vielleicht. Wie schön der am Anfang Sachen etabliert. Das ist das Bekannteste ist ja, der eine steht im Wald, Hänsel steht in der Ecke und der andere wird gefressen in der Zeit. Also einer muss immer in die Ecke gucken. So.
Mhm.
Dann wird ja ganz am Schluss aufgegriffen. Und das macht der Film halt super, weil der etabliert ja schon so ein paar Sachen, die später im Film dann so auftauchen. Und dann liegen da die Zähne, Fragezeichen, was auch immer. Irgendwas liegt da, es ist nie ganz klar, diese Männchen. Und klar, am Ende ist es so ein bisschen der, was ja viele Filme gemacht haben, dieser klassische Terror-Wackelkamera und Kamera kippt um und dann hört man nochmal schreien und irgendwie ist dann Ende. Das machen die gerne, diese Found-Footage-Sachen. Aber bei mir hat der total, es hat total gewirkt auf mich.
Ja.
Total. Also es hat alles, glaube ich, was der Film bei mir erreichen wollte, hat er bei mir erreicht. Also jede Stelle, ich habe mich gegruselt, ich habe mich auf dem Rückweg gegruselt, auf meinem Weg. Und ich finde, und das ist, finde ich, ein Problem bei Found Footage und was der, finde ich, sehr gut macht, weil die sich ja auch selber gefilmt haben. Also die haben ja wirklich die Kamera geführt.
Ja. Die haben natürlich vorher dann einen Crashkurs bekommen.
Ja, und das, ein paar Sachen, es ist ja nie so ganz klar, es hieß ja dann, man weiß ja nicht genau, was ist davon fingiert, was wussten die nicht, da gibt es ja so Legendenbildung. Aber was der halt gut macht und was zum Beispiel Cloverfield, ist auch ein Horrorfilm, aber ist so,
Found-Footage-Horror.
Ist Found-Footage-Horror, aber Cloverfield hat zum Beispiel, ich weiß noch, da balancieren die über so einen Stahlträger auf dem Hochhaus und die Kamera ist so, so super stabilized.
Die haben eine Steadicam da dabei gehabt.
Ja, aber es ist so, ne?
Also, ja, klar.
Und das, also, der hat
aber
dann
ich mochte den damals gern.
Ja, aber ich habe mich damals schon so ein bisschen gestört irgendwie, dass das, dieses Found-Footage hat dann nicht so funktioniert, weil immer die Perspektiven dann doch sehr. Gerade wenn die
filmisch
rennen,
wirken,
die rennen
ne?
ja gar nicht total viel, aber ja. Die Kamera ist immer so, wackelt so ganz leicht. Ja. So. Und ich finde.
Der hat aber auch damals ein gutes Marketing gehabt.
Ja, das war mit dieser Freiheit, mit dem Kopf der Freiheitsstatue und sowas.
Ja.
Und so, das war das Monster nie zu sehen und so. Aber wie gesagt, ich finde bei so einem Found Footage, wenn der gut ist, muss der mich überzeugen, dass das eine echte Kamera ist. Und die darf trotzdem nicht so wackelig sein. Also. Dass einem schlecht wird oder es irgendwie einfach nur Schrott ist. Also ich habe natürlich auf meiner Liste auch, ich hatte Blair Witch Project auch mit drin. Ich habe auch noch zwei weitere Filme. Es ist so ein bisschen schwierig. Ich mag das Genre, wenn es gut gemacht ist, ganz gerne. Ich bin ein großer Fan von Rack.
Ja, den habe ich
nicht
auch.
Nicht von Quarantine, sondern von Rack.
Ja, Quarantine ist ja das Remake. Und Rack ist der spanische Film.
Das spanische Original, genau.
Von 2007.
Ich hatte Rack habe ich damals in einem Open-Air-Kino gesehen. Und da haben die sich richtig, Grüße gehen raus an das Open-Air-Kino vom Zoom-Kino in Brühl. Das haben die wirklich toll gemacht. Da liefen die alle am Anfang in so Hazmat-Suits rum und haben die Zuschauer so abgesprüht und sowas.
Bitte, was für Suits?
Ja, so Strahlenschutzanzüge.
Was? Echt?
Ja, ja, haben die so, haben dann so getan, so wie Leute absprühen, dann fiel irgendwann in der Pause von der Decke also so eine Figur an so einem Seil. Also es war total geil, liebevoll. Und der Film, das war so ein geiles Kinoerlebnis, weil der so einen realistisch agierenden Cast hat, finde ich, im Gegensatz zu Quarantine, also zu dem Remake, weil ich finde, klar, man hat das Problem, ich verstehe kein Spanisch, also ich spreche kein Spanisch.
Habt ihr den im O-Ton?
Im O-Ton mit Untertiteln.
Ja.
Das gibt ihm natürlich nochmal, wenn man es nicht, die Sprache nicht spricht, so eine Authentizität, weil du kannst es nicht so beurteilen. Ja, ja. Aber der ist so toll aufgebaut von dieser Langeweile, dieser Feuerwehrreportage über das Setting in dem Haus. Also ganz kurz für die, haben wir gar nicht über die Handlung gesprochen. Also im Grunde geht es darum, du hast ein Kamerateam, junge Reporterin, die eine schöne Story machen will über Feuerwehrmänner sozusagen in der spanischen Stadt.
Das ist in Barcelona, glaube ich.
Kann sein, ich glaube Barcelona, ja. Alles ist langweilig, dann kommt plötzlich irgendwie ein Einsatz, irgendwas ist passiert in einem Haus, die werden in so ein Hochhaus, Mehrfamilienhaus gerufen. Und in der obersten Etage gab es Schreie und Geräusche und Panik. Und dann treffen die da auf eine blutige, unangenehme alte Frau. Und die fällt dann einen der Feuerwehrmänner an, beißt ihn. Und plötzlich wird das Haus von außen abgeriegelt. Und es tauchen Leute auf in so Strahlenschutzanzügen oder so, so Biohazard-Anzügen, verbarrikadieren alles. Und die Leute kommen nicht mehr raus. Und dieser Virus, den es da anscheinend gibt, diese Tollwut breitet sich halt in diesem Haus aus und die müssen irgendwie versuchen zu überleben. Man sieht das Ganze durch die Kamera des News-Kameramanns. Und was der Film halt toll macht, ist, der besteht ja eigentlich aus diesem Treppenhaus und so vereinzelt kleinen Wohnungen. Mhm. Und wie der das nutzt, dieses Setting, ist halt sehr, sehr effektiv. Also es ist wirklich...
Vor allem, was das Finale angeht.
Ja, was das Finale angeht, weil du natürlich einmal, das wird halt auch immer enger alles, weil nach und nach immer mehr Leute infiziert sind. Es gibt zum Beispiel, weil ich super gut finde, wo eine Frau dann irgendwie gebissen wird, dann wird die mit einer Handschelle an die Treppe gemacht, damit die keinen beißt. Später im Film müssen die aber genau an der Stelle vorbei und dann ist die halt schon infiziert, was halt total gut, einfach ein guter Kniff ist, um das da zu verengen. Und ich finde einfach, wie alle das spielen, also die Panik, das ist so, es wirkt auf mich so echt.
Es gibt ein One-Take, also so eine Plansequenz, wo jemand das Geländer runterfällt. Mhm. Da habe ich mich damals gefragt, okay, krass, wie haben sie das gemacht?
Wo sie dann auch wieder hochrennen irgendwie, ne, und dann, ja, ja, also diese ganzen, und der macht es halt wirklich gut. Die Kamera, die wird halt, klar, die wird zwischendurch dann mal ausgemacht, wieder angemacht, um mal die Szene zu weg oder den Ort wechseln zu können, ohne dass irgendwie lang rumgerannt wird. Aber dann gibt es halt Szenen, wo dann irgendwie die Kamera einfach mal abgestellt wird und Leute sich halt wirklich gut irgendwo hinsetzen und dann trotzdem im Bild sind oder die wird irgendwo durchgeschoben oder so. Yeah. Und der Film ist einfach sauspannend, sehr eklig, also wirklich, der hat viele brutale Dinger drin.
Ja.
Und ab der Hälfte ist der eigentlich so Terror, also er ist wirklich Terror pur. Da kommst du eigentlich nicht mehr so zum Durchatmen so richtig.
Also ich kann mich noch sehr gut, ich habe den damals mit zwei Kumpels geguckt, leider nicht im Kino. Aber zu Hause, und ich kann mich noch daran erinnern, dass das Finale, da musste ich schon gut mit den Augen kniepen. Das ist bei mir immer so, das ist für mich immer ein Indiz.
Kniepen. Okay,
jetzt, ja, ich mach die Augen nicht zu, sondern ich kniep die dann so, ich mach die dann so unscharf, die Augen, weil ich mich auch nicht traue, so komplett hinzugucken.
Ja.
Und einer meiner Kumpels, der hatte so Schiss, der hat sich die Ohren zugehalten.
Das Sounddesign.
Das Sounddesign ist wirklich brutal, und ich glaube, das Schlimmste ist an dem Finale, wenn die Kamera in diesen Dachboden den 360 macht. Boah, ich kriege jetzt schon Gänsehaut.
Das ist auch mal gern gemacht, ne? Diese Drehung, nix, und dann wieder.
Ja, sehr, sehr effektiver, sehr kurzer, kondensierter Horrorfilm. Ich glaube sogar unter 90 Minuten, oder? Was?
Kann man gucken, ja.
Ich meine, der ist recht kurz, aber der ist halt super Länge und hat auch keine Längen.
78 Minuten.
Siehst du, 78, das ist sehr kurz.
Das ist wirklich kurz, ja. Ganz kurz noch zu Rack zu Ende sagen, der ist natürlich das komplette Gegenteil von Blair Witch Project. Ne? Also wir jetzt zwei komplett die Filme, weil das ist, der lässt, da muss man natürlich auch ein bisschen denken und ein paar Sachen im Kopf zusammensetzen, gerade am Schluss. Aber das, was Blair Witch Project verheimlicht und so im Kopf passieren lässt, passiert da halt volle Kanne einfach so. Also beide aber finde ich immer noch höchst empfehlenswert.
So, ja, ich habe noch zwei Genau, zwei Empfehlungen aus dem Jahr 2014. Katakomben, hast du den gesehen? Ja. Ich weiß gar nicht, wie der im Englischen heißt. Im Deutschen heißt er Katakomben. Da geht's. Es ist so ein bisschen, Found Footage meets Indiana Jones.
Okay. As above, so below, heißt ja. Der im Englischen.
Er geht in die Katakomben in Paris. Um dieses Riesengeflecht, was unterhalb der Millionenmetropole ist. Und warum die da, also sie wollen auf jeden Fall irgendwas erforschen da unten in den Katakomben. Ne? Eine Frau wieder, ich meine Studentin oder so, nimmt sich dann ein Kamerateam mit. Und verlaufen sich dann da und fallen dem Wahnsinn anheim.
Okay.
Auch auf jeden Fall definitiv eine gute Empfehlung. Und der andere, den habe ich vor kurzem gesehen. Ich hoffe, den kann man noch bei Netflix gucken. Der hat mich wirklich mal seit langem echt verstört.
Ja.
Creep.
Ja.
Mit, wie heißt er denn jetzt nochmal?
Hier mit Marc Duplass.
Mit Marc Duplass, ja. Genau. Und da gibt es auch einen zweiten Teil von. Und jetzt habe ich vor kurzem gelesen, soll ein dritter Teil kommen.
Ja.
Und da geht es darum, dass...
Den hast du mir schon empfohlen, den hatte ich mir schon mal zurechtgelegt. Habe ich noch nicht gesehen, erzähl noch nicht zu viel.
Okay, dann erzähle ich nur die Rahmenhandlung. Also es geht darum, dass ein junger Mann, der nicht wirklich viel Geld hat, hat so Annoncen ausgeschrieben, dass er Kameramann ist und sich ein bisschen Geld dazu verdienen möchte und er gern, dass er Leute sucht, die er mit der Kamera begleiten kann für ein Obolus. Und da meldet sich dann ein Mann, der in den Wäldern wohnt, ein schönes Ferienhaus, seine Frau ist gerade nicht da und der Mann ist krebskrank und möchte für sein ungeborenes Kind einen Film hinterlassen, der seinem ungeborenen Kind zeigt, was für ein liebevoller Papa er ist. Also eine Liebeserklärung an das ungeborene Kind. Mhm. Und der Protagonist, der Hauptprotagonist, der die Kamera führt, der begleitet das über einen Tag lang.
Ja.
Der Typ ist im wahrsten Sinne des Wortes creepy, deswegen heißt der Film auch Creep.
Der sieht auch so richtig creepy aus, der Typ, das ist echt krass, nur auf den Bildern schon.
Mehr möchte ich dir dann auch einfach nicht verraten. Das war wirklich ein Film, der hat Momente, wo wirklich unangenehm,
ja.
Wo du da denkst, okay, das ist eine Form von Voyeurismus, das fühlt sich nicht gut an.
Okay.
Und auch so ein bisschen cringe auch.
Okay.
Aber sehr effektiv, toll gespielt von Marc Duplass.
Ja.
So ein kleiner Indie-Hit, würde ich sagen.
Aber also, auch Found Footage im Sinne von, er filmt die ganze
genau,
Zeit.
Genau, alles, ja, genau. So. Die Kamera wird dann ab und zu mal abgestellt. Also es wird alles nur mit Handkamera.
Ja.
Und so weiter. Und dann hatte ich letztens noch einen ganz guten Film gesehen. Das ist, ich weiß nicht, ob man den in die Kategorie Found Footage setzen kann. Searching von 2018.
Ja.
Der Film wird nur erzählt über Screens. Da gab es ja auch einige schon. Ne?
Das stimmt, ja.
Da gab es zum Beispiel Unfriend Me oder,
ja.
Oder so. Auch Filme, die ich trotzdem irgendwie gerne mag, weil die irgendwie so dumm sind. Host habe ich schon häufig gehört, der soll sehr, irgendwie laut einer Statistik der gruseligste Film aller Zeiten, das wird ja immer behauptet, ne? Weil klar. Er irgendwie die größten, wie heißt der Gradmesser? Heartbeats per Minute? Ja, das wird gemessen. Das wurde gemessen und bei Host war das wohl. Das ist auch so ein Film, der nur über Screens, über so Konferenzen spielt. Teams Meeting. Wobei manche Teams Meeting ja auch ein absoluter Horror sind. Ja. Ja, und auf Searching geht es darum, dass ein Vater seine Tochter sucht, die vermisst wird und alles wird nur über Handyscreens und Computerscreens erzählt,
ja.
Über Webcams, sehr innovativ, auch erstmal also wirklich sehr limitiert, was das angeht, klar, aber der Film schafft das ziemlich gut. Kann man sich auf jeden Fall auch echt gut angucken. Ob man das jetzt Kategorie Found, aber wie würde man.
Ja, doch, würde ich sagen, schon irgendwie.
Ja.
Ja. Also alles, was über so ein Second Screen irgendwie läuft, würde ich sagen, kann man da irgendwie mit reinnehmen.
Ja, und das Paranormal Activity damals, der erste, klar. Der war auch sehr effektiv.
Der war bei mir auch recht effektiv, muss ich sagen. So.
Ja, ein schöner Kinobesuch, kann ich mich noch gut dran erinnern. Hat Spaß gemacht.
DVD gesehen, irgendwie reicht auch dann, ne? Weil es halt, also gerade ne, diese kleinen Bildschirme. Und ich meine, du hast es ja eben schon mal gezeigt, ne? REC zum Beispiel, nicht REC, VHS, die VHS-Reihe.
Oh, natürlich, VHS, VHS. Klar. Da haben wir schon häufig drüber gesprochen.
Da hast du mir wirklich ein Geschenk mitgemacht, als du mir den empfohlen oder mitgebracht hast. Ich bin ja eh ein Fan von diesen Anthology-Filmen, also Horrorfilme, also ne, so vier Stück innerhalb eines Films, so von verschiedenen Regisseuren. Da gibt's, von früher gab es ja Creepshow und Katzenauge und Tales from the Dark Side, da waren früher ein paar coole bei. Und VHS hat wirklich, also man kann es wirklich empfehlen, weil das ist ja so für das für jeden so ein bisschen was bei. Da gibt es so ein bisschen Hit and Miss. Es gibt ein paar, die sind besser, also auch innerhalb der Filme.
Es gibt unheimlich viele mittlerweile davon. Ich
glaube, es ist jetzt der sechste oder so ist rausgekommen, meine ich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich VHS oder SVHS besser finde. Die haben beide, also am liebsten, am besten wäre es, wenn man...
Der liegt ja vorne sogar, SVHS.
Genau, am besten wäre, wenn man sie sich zusammenstellt aus beiden, weil beide sehr starke Teile dabei haben und dann gibt es auch mal welche, die sind so, wo vor allem auch so ein bisschen erzwungen ist, warum man das durch eine Kamera sieht. Ne? Es wird ja immer wieder ein neuer Weg gefunden. Warum wird das jetzt mit einer Kamera aufgezeichnet? Sei es eine Webcam, sei es eine Kamera auf dem Kopf von einem Radfahrer, Dashcam, was auch immer. Aber gerade VHS, der erste, hat diese Handlung mit dem Pärchen, erzähle ich jedes Mal, ein Pärchen, das gemeinsam zum Grand Canyon fährt auf Hochzeitsreise. Und da, diese Mini-Story ist so effektiv bei mir gewesen, weil das nichts, die hat nichts Übernatürliches, es ist super gruselig und es könnte so passieren. Völlig problemlos. So. Und die hat diesen einen Moment, und das mag ich halt einfach so gerne, diesen Moment mit der Kamera, um das mal zu spoilern, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen. Der Mann filmt seine Frau die ganze Zeit während der Reise, immer mit Kamera auf sie gerichtet. Und dann sieht man, Kamera geht an, ich glaube Nachtsichtmodus.
Ja.
Er filmt wieder seine Frau, Kamera schwenkt rüber zu seiner Bettseite und er liegt im Bett und jemand anders filmt die beiden. Und ich kriege schon wieder so ein... Und das ist für mich Horror. Also ja, das funktioniert bei mir einfach, weil dieser Gedanke plötzlich, du wirst überrascht. Es ist nicht übernatürlich, es ist einfach... Oh Gott, und was passiert jetzt? Und diese zweite, ich glaube, die zweite ist es in dem Film. Die zweite Episode ist so, funktioniert so toll. Und ist so perfekt einfach. Also den kann man auch sehr empfehlen. Und SVHS muss man natürlich dann gucken. Der hat so ein paar, hast du ja auch jetzt da liegen. Der hat unter Umständen, gibt es den dann geschnitten nur im Laden. So, weil gerade die Episode, ich glaube, Safe House Episode 2, ist recht drastisch. So, deswegen.
Ja, ich erinnere mich schwach dran. Ich weiß nur noch, dass der, ich glaube, die erste Videokassette aus VHS, die hat mich ja damals traumatisiert. Mit dieser,
das ging bei mir komischerweise.
Ja, diese gruselige, gruselige Frau mit den großen Augen.
I like you. Ne, sagt die.
Oh. Ja. Es gibt auch in Katakomben gibt's auch so eine gruselige Frau mit großen Augen. Ich weiß auch nicht. Die haben es mir irgendwie angetan.
Ja, aber kann man auf jeden Fall empfehlen, und es ist irgendwie ein interessantes Genre. Es ist so ein bisschen zu Tode gefilmt worden, aber wenn man es gut macht.
Ja, man müsste mal so einen Abend machen, wo man. Es gibt ja jetzt auch VHS 1900 irgendwas und 1984 oder irgendwie sowas. Also 80er und 90er oder so irgendwie im Titel.
Also
beide nicht gesehen.
VHS, SVHS, VHS Viral, VHS 94, VHS 99.
Ah, okay.
So.
Also fünf Stück gab es schon.
Ich weiß nicht, ob es 99, irgendeinen gibt es mit so einem Rattenwesen in der Kanalisation, der ist ganz gut, der ist auch fies.
Ich habe nur die ersten beiden gesehen.
Aber viele Empfehlungen, also das ist anscheinend ein Genre, was irgendwie, oder ein Subgenre, was bei uns
ja, also ich mag,
irgendwas
ich,
macht.
Ja, ich so. Mag das Genre, auf jeden Fall. Also, weil es halt direkt eine Art von Realismus suggeriert.
Ja, genau.
Durch die, und wenn du dich darauf einlässt, dann kann der Horror auf jeden Fall, da kannst du ihn auf dich wirken lassen.
Ja, das stimmt.
Cooles Genre.
Gut, dann greife ich mal in den Kürbis und gucke mal, was wir jetzt so haben. Zettel werden immer feuchter.
Du hoffst die ganze Zeit auf Zombie.
Ich hoffe, ich hoffe, dass ich nicht ein Genre nicht ziehe. Oh! Splatter.
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 Oh, so. Da kannst du jetzt, glaube ich, gut ja, mitreden. Das, ja, da bin ich raus. Also, Splatter-Genre, ja.
Das ist ja, Splatter ist ja immer so ein Ding, haben wir eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Splatter taucht ja auch in einem Slasher auf. Es ist die Frage.
Ist Terrifier Splatter oder ist das Body Horror?
Ich glaube, du hast sie gesehen.
Beides.
Ne? Beides.
Beides. Ja. Ja, da verschwimmen die Grenzen schon wieder. Ja, ne?
Das Splatter ist
generell bei den Subgenres ein bisschen schwierig.
Ja,
ne?
Ja. Also ich meine, ich greife jetzt mal vorweg, weil mein favorisierter Splatter-Film, den kann man sich. Da kann man unsere Meinung kann man sich dann voller Länge, ja, die kann man sich in voller Länge anhören bei uns im Podcast, weil das ist Braindead für mich oder Dead Alive. Aber das ist einfach, Splatter ist ja eigentlich so in der Definition, hat ganz oft was Humorvolles. Also eigentlich ist das Splatter-Genre eher so, im Gegensatz, ich glaube, das trennt man immer so ein bisschen vom Gore ab. Wenn Gore ist eher so der seriösere Teil, also der härtere Teil, und Splatter hat halt immer so ein bisschen sowas, ja, slapstickiges, cartoonhaftes. Deswegen ist eigentlich Braindead so der Maßstab eigentlich, so was so Splatter angeht. Und was, wie ich finde, gut gemachten, intelligenten Splatter angeht oder lustigen, unterhaltsamen Splatter. Deswegen ist das meine Nummer eins. So.
Du hast mir ja damals ans Herz gelegt, den Film. Mir würde jetzt auch tatsächlich kein anderer einfallen.
Ja.
Aber du kannst ja gerne mal das Internet fragen, was das so ausspuckt.
So Splatter, was es dann noch so gibt. Also ich meine, was noch so, gucken wir mal, was so die bekanntesten Splatter-Filme. Also, Maniac. Das ist ein Slasher-Film mit ganz schön viel, ja, es wird halt gesplattert halt. Cabin Fever.
Ja, gesehen. Also den ersten von Eli Roth. Und Maniac habe ich das Remake gesehen mit Elijah Wood.
Ja,
der war
genau.
Gut. Ja. Der war fies.
Ja, das gerade am Ende so, ist das ist, was mit ihm dann passiert. Das ist
Alexandre Aja oder Aya, ist das von dem? Ja, ne?
Glaube ich,
der High Tension gemacht hat.
Ja. Also Maniac hat damals dafür gesorgt, dass Siskel und Ebert, die beiden Filmkritiker, sich keine Horrorfilme mehr angucken wollten. So.
Welcher jetzt? Der erste?
Der erste, ja. Mhm. Ishi the Killer. Wo Yabushige mitspielt als Hauptfigur.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus.
Also ist, der von Shogun.
Von Shogun ist ein guter Film, aber ist auch kein richtiger Horrorfilm. Ist halt so ein ziemlich brutaler Mafia-Film, aber hat viel. Der hat auch so Body-Horror, wo Leute dann so Haken aufgehängt werden und so an der Haut. Das ist sehr unangenehm. Dämonen, Dario Argento und Lamberto Bava. Also halt so ein Audiences Vomited steht hier. Es ist so ein Horrorfilm mit vielen unangenehmen Make-up-Effekten. Story of Ricky.
Den habe ich gesehen.
Kann
aber
man.
Aber den haben wir auch einen Trash-Abend geguckt.
Ultra unterhaltsamer Schrott. Aber den hatte ich tatsächlich auch auf meiner Liste noch.
Aber der ist nicht gruselig. Ist einfach.
Der ist nicht gruselig. Aber der hat das, was Splatter halt so ausmacht. Alberne Verstümmelungen, die völlig schwachsinnig sind.
Der ist echt geil, ja.
Ja, aber da quält man sich am Ende auch so ein bisschen durch. So,
weil ja, der ist so nach einer halben Stunde ist er auserzählt.
Hat sich das dann, hat man alles gesehen. Planet Terror von Rodriguez. Zombie-Film, Splatter, Grindhouse-Film. Also es ist so diese ganz, ja, Platz 1, Braindead. Ja.
Tatsächlich.
Ja.
Aber die Saw-Filme würdest du dann eher so Torture-Porn oder was für ein Genre wird man die dann einordnen? Da wird ja auch ordentlich gesplattert.
Ja. Aber da ist das.
Hostel.
Gute Frage. Da ist ja das Thriller-Element vielleicht auch so ein bisschen noch.
Ja, eine wichtige Message haben wir.
Ja, gut, die Message natürlich, klar. Aber ja, aber das. Ja, es ist schon viel Selbstzweck so in diesem Film. Ich meine, du kannst auch sowas wie zum Beispiel Tanz der Teufel in Splatter-Genre, also Evil Dead,
ja,
auch locker in Splatter-Genre und Gore und so. Also das ist so ein bisschen, ich finde, Splatter ist eher so eine zusätzliche Eigenschaft noch, die ein Horrorfilm irgendwie dabei hat.
Ja.
So, als so ein Hauptgenre. Also Braindead ist für mich so der reinste bekanntere oder größere Splatterfilm, würde ich sagen. Es gibt bestimmt Horrorfreaks und Horrorgeeks, die jetzt sagen würden, ah, aber Moment, es gibt ja noch von Luigi Fulci aus Italien aus den 70ern noch.
Hast du den Namen gerade erfunden?
Ja. Die heißen alle so, Luigi Fulci oder irgendein Kannibalenfilm sind ja auch die Splatter. Übrigens hier.
Ja, Cannibal, da bin ich auch raus.
Ja, ist auch nicht mein
Cannibal Genre. Holocaust.
Ich wollte gerade sagen, Cannibal Holocaust, Holocaust, einer auch Found Footage Film.
Auch Found Footage.
Zum Beispiel.
Ich dachte, das wäre eher dokumentarisch gedreht.
Ja, die finden quasi von dem ersten Kamerateam die Aufnahmen. So,
Hat man mit Peter kurz drüber gesprochen.
Ja, genau.
Nein, bei so Kannibalen, da bin ich raus.
Brauche ich auch nicht. Aber dann, pass auf, dann lass uns doch mal, ziehen wir doch noch mal ein.
Weil jetzt Better so kurz war. Ja. Ich wollte ja gern Home Invasion mit reinnehmen.
Ja.
Da hättest du keinen gehabt, ne, bei Home Invasion.
Home Invasion sind so Filme, die irgendwie, die kamen irgendwann so in den letzten 10, 15 Jahren so auf vermehrt. So Conjuring, nee, nicht Conjuring,
The Strangers.
Ja, Strangers, wie heißt die? The Cleansing. Wie heißen die denn hier, wo einmal im Jahr gemordet werden darf?
The Purge.
The Purge, genau. Ja. So, den ersten habe ich gesehen, aber sonst gibt's. Gott, der ist aber schon uralt. Straw Dogs zum Beispiel mit.
Well, no One Will Save You letztes Jahr, das war ja auch Home Invasion.
Stimmt. Vom Outer Space.
Ja, mir hat der gut gefallen.
Was passiert jetzt?
Jetzt passiert was.
Oh Gott, jetzt kommen die ganzen Genres.
Achso, ja. Konntest du durchgucken?
Ich konnte schon durchgucken.
Gibt es auch eine Videospielreihe.
Ja.
Von einem deutschen
Entwickler. Achso, okay.
Von einem deutschen Entwickler.
Ja.
Ja. Den dritten Teil habe ich gespielt. Gothic. Das Genre ist Gothic.
Gothic Horror.
So. Da habe ich auch nicht so viel, muss ich sagen, aber mir fällt da spontan direkt einer ein, den ich jetzt vor kurzem noch mal beim Durchseppen gesehen habe, den ich mir gerne noch mal ganz angucken möchte.
Ja.
Von Tim Burton. Jetzt weißt du wahrscheinlich welcher.
Sleepy Hollow. Ja. Wie definiert man denn Gothic Horror eigentlich?
Gute Frage. Also, ich würde sagen, es muss auf jeden Fall auf jeden Fall im 19. Jahrhundert spielen. Du darfst auch davor spielen. Also Bram Stoker's Dracula würde ich eindeutig auch ins Gothic-Genre einordnen. Sleepy Hollow. Ich weiß nicht, wie es mit From Hell aussieht. Den ich auch irgendwie ganz gern mag, ist auch wieder mit Johnny Depp.
Mit Christina Ricci, ne?
Christina Ricci war Sleepy Hollow.
Sleepy Hollow.
Heather Graham, glaube ich. Über Jack the Ripper.
Ja.
Im London des frühen 20. Jahrhunderts dann.
Ja.
Also, es muss auf jeden Fall deutlich in der Vergangenheit spielen, würde ich jetzt sagen. Darf auch gern mit. Mit der Kirche oder mit Religion gespielt werden, mit solchen Themen, würde ich jetzt sagen.
Das ist jetzt die Frage auch gerade, kann es denn auch in der Jetztzeit theoretisch spielen, aber in einer zum Beispiel in einer Umgebung, die diesen Gothic Horror widerspiegelt?
Gibt es da einen Film?
Ich überleg gerade nur, ne, ob es irgendwas gibt, was sozusagen in der Jetztzeit spielt, aber quasi irgendwie mit so alten Motiven, Kostümen, Umgebung irgendwie spielt. Ich wüsste jetzt auch nichts spontan, aber
Also als erstes wird mir Sleepy Hollow einfallen.
Ja.
Wann ist der? 97, 98?
Um die Zeit rum, ne, würde ich auch sagen.
Als Johnny Depp noch gute Filme gemacht hat?
99 schon.
99. Oh Gott, ein Kumpel von mir und ich, wir haben es immer kaputt gelacht, weil Christopher Walken, der Kopflose.
Ja, der Hessenkopf.
Der Hesse.
Ja.
Wir fanden immer, dass der aussah wie unsere Deutsch-LK-Lehrerin.
Grüße gehen raus.
Und deswegen konnten wir den Film nicht mehr ernst nehmen. jetzt letztens, wo ich nochmal reingesappt habe, Christopher Walken ist auch wirklich an der Grenze zur Karikatur, ja, da.
Als kopfloser Reiter.
Der ist wirklich großartig. Ist der ab 12 oder ab 16?
Ab 16. Ja, der hat ja ein paar fiese Köpfungs.
Ja, aber die sehen halt alle auch ziemlich billig aus. Ja. Irgendwie, ne? Nee, der Film macht schon Spaß auf jeden Fall. Hat auch in den Nebenrollen viele lustige Darsteller. Der Imperator spielt mit Ian McDiarmid. Echt? Ja.
Schon ewig her, dass ich den mal gesehen habe.
Dumbledore hier, Michael Gambon spielt mit.
Ja.
Jeffrey Jones, glaube ich. Heißt er so?
Ja.
Kann das sein? Ja, und in der Hauptrolle Johnny Depp, Christina Ricci und Miranda Richardson. Worum geht, wie ist die Handlung denn da nochmal? Das Dorf ist verflucht und wird heimgesucht von einem kopflosen Reiter. Mhm,
genau.
Der von irgendjemandem immer gerufen wird und der... ja, du hast leicht reden. Du hast ja den Laptop vor dir. Ich muss alles aus meinem Gedächtnis hier kramen.
Klar.
Und du tust hier so, als ob du jedes Genre...
ja, also Sleepy Hollow, ganz klar. Hat eine Laufzeit von 1 Stunde 41, weiß man. Klar. Und und hier ist ein Bild von deiner deutschen LK-Lehrerin. Stimmt, Ichabod Crane, genau.
Ichabod Crane, so, ja, das so ist aber Johnny Depp.
Der Johnny, genau.
Und der ist, was ist der
Christopher nochmal? Lee spielt mit sogar auch.
Aber dann einen ganz kurzen Auftritt.
Als Richter. Als Richter.
Tim Burton ist ja für mich auch immer so, ist schwierig.
Ja.
Es gibt viele Filme von ihm, die kann ich mir gut angucken.
Es nervt manchmal ein bisschen, ja, ne? Es ist manchmal ein bisschen nervig.
Ja, und ich möchte halt auch gerne mal irgendwie also ich finde, auch mal wenn Johnny Depp dann mal nicht mitspielt in einem Tim Burton-Film, da freue ich mich auch. Mhm. Ich finde zum Beispiel der beste von Tim Burton ist Big Fish, den mag ich sehr gern.
Ich mag Ed Wood halt, ne, haben wir mal
irgendwie. Aber den hatte ich ja noch nicht gesehen.
Drüber gesprochen, genau.
Wobei das ja alles andere als Horror ist, ne?
Es stimmt allerdings, ja.
Aber Bram Stokers Dracula... habe ich tatsächlich noch nie ganz gesehen. Den hast du ja sogar in deiner Top 93-Liste unter die Top 5 gewählt.
Ist das so? Ich habe überlegt, ob ich den mit drin hatte in der Liste.
Ich meine schon. Oder du hast ihn als ehrenhafte Erwähnung.
Habe ich den, glaube ich.
Das kann auch sein, ja.
Der wäre jetzt auch bei mir einer, den ich so mit drin hätte, weil ich mich bei dem Genre, wir ziehen echt die Dinger, wo ich mir echt schwer tue.
So, Found Footage, da konnten wir glänzen. Found Footage,
genau. Deswegen wird das auch ein bisschen länger. Ja, Bram Stokers Dracula, der hat so, da muss ich sehr in der Stimmung für sein und der ist so ein bisschen... Das ist auch so ein bisschen anstrengend, irgendwie so in Gänze. So.
Der lief jetzt auch letztens komischerweise im Fernsehen. Ich habe die ersten 10 Minuten geguckt und Keanu Reeves ist ja wirklich abgrundtief scheiße.
So ein bisschen so blass und ohne irgendwie Tiefe.
Aber
und
dass der danach noch eine Karriere starten konnte nach dem Film.
Ja, hat er gut hinbekommen noch.
Ja, wahrscheinlich Matrix einfach, weil er so ein netter Typ ist, Da kam Speed ein Jahr später und dann war alles gut, glaube ich.
Genau. Ja, Bram Stokers Dracula, ansonsten, weil ich habe eben auch noch so ein bisschen, fiel mir dann auch noch ein, würde ich auch vielleicht damit reinzählen, The Others.
Mit Nicole Kidman?
Mit Nicole Kidman, genau. Spielt ja, oh Gott, das ist ganz schwer, über den Film zu reden, ohne über das Ende zu reden.
Ja, ich habe den Film tatsächlich nie gesehen, aber ich weiß, wie
er endet. Ja. Und der spielt halt auch Ende des... Mitte des 18. Jahrhunderts, oder ist das sogar viel früher, ich weiß es gar nicht genau. Und Nicole Kidman und ihre Kinder, die wohnen in einem Schloss und werden heimgesucht von Geistern und versuchen halt okay, 1945 spielt er, das überrascht mich jetzt. Bitte? Ich hätte gedacht, dass das irgendwie, auf jeden Fall, aber der hat zumindest diese Gothic-Umgebung, ne? Also er spielt dann im düsteren Schloss, die werden von Geistern heimgesucht, also klassische so Poltergeist-Sachen, plötzlich tauchen irgendwelche komischen Personen in Schränken auf, Gesichter und der hat halt so eine ganz morbide, neblige Stimmung, der Mann ist irgendwie in den Krieg gezogen und taucht dann plötzlich unter so merkwürdigen Umständen, also gilt als tot und taucht plötzlich wieder auf und... Wie viel spoilern wir jetzt? Am besten nichts. Also wenn, der ist...
Das Waisenhaus fällt mir noch ein. Könnte man das auch dazu zählen?
Das weiß ich nicht. Der sagt mir jetzt gerade nichts. Aber bei The Others, das ist halt interessant, weil der hat wirklich so sehr, der sieht sehr altmodisch aus. Der ist halt so auf ein bisschen alt getrimmt. Das ganze Setting, dieses Schloss. viel Nebel, viel Düsternis, die sind auch alle mal kreidebleich in dem Film. Und er hat einen wirklich, das war zu einer Zeit, ne, wo der rauskam, 2001, also Twists waren gerne in 2000ern immer gern gesehen. Ich sag nur so viel, der hat einen, wie ich finde, gelungeneren Twist.
Ja.
Wo ich wirklich dachte so, oh, also weil der hat vor allem, der so Sachen im Film rückwirkend dann wirklich sehr auf den Kopf stellt. Also den kann ich sehr empfehlen. Der ist irgendwie aber auch so ein bisschen so ein...
ähnlichen Twist wie Sixth Sense.
Ja, ähnlich, aber anders. Also, aber ähnlich gut, würde ich sagen auch. Aber das ist ein, ich finde, ein Film, der ist ein bisschen untergegangen. Das ist, finde ich, so eine, vielleicht eine Perle, die man mal besprechen könnte. Weil der ist nie so groß irgendwie gewesen. War nie so ein Riesenerfolg. Also da spricht auch nicht, sprechen nicht viele drüber. Deswegen, also den könnte man vielleicht auch noch zu Gothic zählen. Und was ich noch mag, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen prätentiös, aber ich finde tatsächlich Nosferatu, also der ursprüngliche...
Warum ist das denn, warum klingt das denn prätentiös?
Naja, Nosferatu, eine Symphonie des Grauens von 1922 von Friedrich Wilhelm Murnau, ist natürlich die Basis für den Horror.
Das klingt, und wird so von doof. Robert Eggers kommt jetzt nächstes Jahr?
Eine, ist es eine Art, ist es Neuverfilmung oder ist es eine Art...
Weiß ich nicht.
Weiß man nicht genau. Aber der ist halt wirklich, der ist natürlich, also Nosferatu ist natürlich nicht so...
Nicht mit Klaus Kinski.
Gruselig, nein, mit...
Max Schreck.
Schreck. Genau.
Ist das eigentlich ein Künstlername?
Oh, gute Frage. Maximilian Schreck. Ja, aber Schreck ist passt zufälligerweise. Gustav von Wangenheim, Greta Schröder und all die anderen Leute.
Germanen.
Und Nosferatu ist ja quasi die Blaupause für Dracula. Also hat er die Dracula-Story im Grunde 1:1. Aber der ist wirklich, der ist natürlich jetzt nicht irgendwie so gruselig wie Descent oder was auch immer, aber der hat einfach ein paar schöne, einfach tolle Momente, wo man halt so, also diese Geschichte mit der, wie der Schatten sich an der Treppe bewegt und er sich versetzt bewegt und aus dem Sarg hochklappt und dieses ganze Spiel von ihm.
Sehr ehrlich, hast du den im Studium gucken müssen oder hast du
den freiwillig angeguckt? Ich hab den tatsächlich mal, weil ich halt diese ganzen Tropes aus dem Film halt, also das Bekannteste ist ja wirklich diese, wie er so die Treppe so eckig hoch geht und sich so hochklappt. Und ich fand's halt mal, weil ich fand zum Beispiel Metropolis fand ich total toll, den Film. So, ist ja auch schwarz-weiß oder beziehungsweise gibt es auch Farbversionen von. Dann habe ich mal eine Zeit lang halt mir einfach mal so Filme mal angeguckt, ja, okay. Und der ist wirklich 94 Minuten, was ganz schön lang ist. Und der ist auch, ist jetzt auch nicht ein Film, also ich glaube, wenn man den jetzt den Jungs vorschlägt, dann wirst du nie wieder eingeladen irgendwie, aber der hat halt schon eine schön morbide Stimmung und den kann man sich einfach mal angucken, vielleicht mal so Stück für Stück, gibt irgendwie 5 Akte, glaube ich.
Filmhistorischen Wert.
Ja, einfach mal filmhistorisch, einfach weil da so viel drin ist schon. Wie gesagt, der ist von 22. Das klingt.
Nicht 2022.
Nein, der ist 1922 und der hat halt einfach so viele Sachen drin, die immer und immer wieder halt aufgegriffen werden in modernen Filmen, deswegen auch ein klassischer, gotischer Horrorfilm. Ja. Gott, wir machen es uns heute schwierig, ne? Also so die einfachen Dinger, so, was haben wir, wie viele haben wir jetzt? Den vierten schon, ne? Haben wir gezogen, oder?
Den fünften.
Das war schon der fünfte? Oder kommt jetzt der fünfte?
Dann nochmal so ein kleiner Downer am Ende mit dem gotischen Horror. Ja.
Und dann der gotische Horror. Und damit haben wir auch schon
leider alle fünf Tipps.
Dinger außen. Haben wir jetzt inklusive Splatter? Oder waren wir jetzt mit Gothic 5? Oder wie?
Also wir hatten...
Eins, zwei,
Tierhorror, ja. Wir hatten Gothic Horror, wir hatten Found Footage, wir hatten Splatter und Phobie. 5 Stück.
Okay.
Ja, ich glaube, wir würden beide gerne weitermachen, aber wir haben jetzt noch 10 Genres übrig. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein Genre haben, wo die sagen, boah, das müsst ihr unbedingt mal in den Kürbis reinschmeißen, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Könnt ihr uns schön die DMs sliden?
Ja.
Und wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Es war der ein oder andere gute Tipp für euch dabei. Ihr habt euch auch ein bisschen gegruselt, ob der guten Qualität.
Es rennen alle, Videotheken gibt es nicht mehr. Jetzt gehen alle zu ihrem
Streaming-Anbieter
und suchen
ihrer Wahl, genau.
Nosferatu. Schnallt jetzt in die Höhe da. Ne? So.
Ja, die Zahlen steigen exorbitant in die Höhe.
Ja. Aber ich bin also, du hast da ein paar Dinger, die ich auf jeden Fall mal gucke jetzt.
Creep
über
oder?
Halloween. Ja, Creep zum Beispiel. Es klingt nach was, was so ein bisschen in meinem, ja, meinem Ballpark wäre.
Was ist denn dein Ballpark?
Genau, in meiner, nicht im Ballpark, im Wheelhouse, so, um die Baseball-Allegorien mal. Also es klingt auf jeden Fall nach einem Film, der mir gefallen könnte.
Ja, glaube ich auch.
Vielleicht muss man das Horrorgenre mal wieder, so ein bisschen die Perlen irgendwie mal wieder da raus.
Ja, man muss das natürlich schon so zum Trüffelschwein mutieren, weil es ist halt ein, ja, Genre, wo einfach so viel rausgehauen wird. Ja. Also es gibt ja die Blumenhaus, also die produzieren, mhm, ja Content und so viel unfassbaren Schrott, der tatsächlich auch immer noch in die Kinos dann kommt tatsächlich, aber auch unheimlich viel direkt, direkt to DVD wollte ich jetzt schon sagen, aber ja, direkt in...
Direct to Stream?
Direct to Stream, gibt es, ja, diesen Begriff eigentlich?
Stimmt.
Ja, aber auch wir hatten nicht einen einzigen Film, aber der hätte... würde jetzt, glaube ich, nicht zu den Genres passen, die wir gezogen haben, von A24, weil A24 auch sehr, sehr viele gute Horrorfilme, mhm, macht. Aber dann nächstes Jahr an Halloween.
Ja, und dann bleibt uns eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.